Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Ihr kennt den Spruch, ich sage ihn nochmal, vergesst nicht, uns zu abonnieren auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie iTunes, Spotify und Deezer. Hört euch ansonsten die Folge auch gerne auf unserem Player auf der Seite an. In dieser Folge sind wir soweit. Wir sind am Ende des Jahres angelangt. Wir reden über die wichtigsten, vielleicht auch die schlechtesten Serien und Filme des Fernseh- und Kinojahres 2019. Arne, welche Serie hat dich in diesem Jahr am meisten begeistert oder welche hat dich überhaupt begeistert?
Ich denke jetzt über die möglicherweise schlechteste Serie nach, die könnte ich gar nicht benennen. Man schaut ja die schlechten Serien gar nicht oder nur sehr kurz.
Man schaut kurz rein.
Ich glaube, das ist jetzt schon Jubiläum, die 10. Ausgabe der Filmkontrolle etwa. Vielleicht ist es genau die 10. Einmal sprachen wir über den dunklen Kristall, über diese Kristalle.
Auf Netflix.
Ja, diese Puppengestalten auf irgendeinem fernen Planeten. Höchst irritierend für mich. Ich kannte den Film auch nicht von 85, glaube ich.
82. Und ja. die Welt heißt Thra oder Tra. Also ja. Das ist ein Name, dem man sich Thra. Gar nicht lange widmen möchte.
Und man hat es überhaupt mit Namen zu tun, die man sich nicht merken kann, die nicht menschlich sind. Also eine vollkommen mir fremde Welt. Und ich habe die Serie auch nicht weitergeschaut. Kitschig obendrein und unbegreiflich, aber ein hermetisches System. Also du bist ja eigentlich fasziniert von Fantasy und solchen Märchenfilmen und auch Zeichentrick- oder Puppenfilm. Da ging es ja darum, dass sozusagen das Erbe Jim Hensons weitergeführt wurde. Aber das hat mich sehr befremdet. Die einzige Serie, bei der ich dachte, ich möchte eigentlich keine 10 Minuten sehen, habe aber dann, glaube ich, 45 Minuten der ersten Episode gesehen.
Aber du hast ja eine viel bessere dann entdeckt auf Netflix, nämlich The Kominsky Method.
Ja, Kominsky Method, die erste Staffel war im letzten Jahr wenig beachtet, also verhältnismäßig wenig beachtet. Immerhin, es ist ja eine Serie mit Michael Douglas, einem der größten bekanntesten Filmschauspieler der 80er Jahre, noch der 90er, seitdem sozusagen der erste Nebendarsteller oder hin und wieder auch Hauptdarsteller in Filmen, da Männer seines Alters spielt. Er ist jetzt, glaube ich, 75, 76 Jahre alt. Sein Vater Kirk Douglas, der allerletzte Gigant des Hollywood-Kinos noch der 40er Jahre, ist, glaube ich, 102 Jahre alt oder wird jetzt 102 Jahre alt. Außerdem Alan Arkin, auch ein großer Charakterdarsteller, etwa 80 Jahre alt. Und die beiden in einer Serie über das Altern. Also Arkin hat seine Frau verloren, sehr erfolgreicher Schauspielermanager, der eine Agentur geführt hat, sich jetzt zurückgezogen hat, viel Geld hat. Michael Douglas dagegen, gescheiterter Schauspieler, der in Los Angeles eine Schauspielschule eröffnet hat, schon vor Jahrzehnten, da es nicht voranging mit seiner Schauspielkarriere, die er nahezu aufgegeben hat. Jetzt ist er manchmal noch in Werbeclips zu sehen, bekommt hin und wieder einen Auftrag, eben von seinem Freund Alan Arkin. Sie sind seit 50 Jahren verbunden, zugeschanzt und hat hin und wieder Affären mit jüngeren Schauspielschülerinnen. Seine Tochter schmeißt eigentlich den Laden, dieses Studio, so also eine Art Actors-Studio. Und es geht also um die Gebrechen und um die Melancholie des Alters und die Schwierigkeit, jemanden kennenzulernen, neue Freunde zu gewinnen, sich von Alten entweder zu trennen oder noch mit ihnen zusammen zu sein, sich daran zu gewöhnen, dass alle Menschen viel, viel jünger sind, andere Gewohnheiten haben. Wie lässt man das Pastrami schneiden? Das muss ganz dünn geschnitten werden im Supermarkt. Und was sind die Freuden des Alters? Und
findest du es bedauerlich, dass diese Serie im jetzigen Streaming-Zeitalter entstanden ist? In einem Zeitalter, wo sie nur ein unter vielen Serien ist. Man darf ja nicht vergessen, dass diese Kombination aus diesem Dream Team, Kathleen Turner, die ja auch mitmacht ab der zweiten Staffel, Michael Douglas und Danny DeVito, der produziert, glaube ich, oder in einer Nebenrolle zu sehen ist. Da hat man ja dieses Rosenkriegs-Trio oder das Romancing the Stone-Trio. Ja. Das hätte ja noch in den Nullerjahren, zumindest vor 10 Jahren, eine ganz andere Relevanz vielleicht gehabt, diese Reunion, oder?
Ja, aber es wäre im Fernsehen gar nicht zustande gekommen. Fürs Fernsehen hätten sie es nicht gemacht vor 10, vor 15 Jahren oder unter anderen Bedingungen. ist es nicht vorstellbar. Das wäre nicht gewesen wie Golden Girls vor 30 Jahren etwa, wobei das so sogar vergleichbar ist. Aber Douglas hätte in so einer Serie nicht gespielt fürs Fernsehen, wobei er am Anfang seiner Karriere in einer Serie gespielt hat, Straßen von San Francisco. Das war sein Anfang. Aber dann wurde er ein großer Produzent. Innerhalb weniger Jahre hat er Einer flog übers Kuckucksnest produziert, dann noch China Syndrome, spielt auch mit Jane Fonda.
Ich habe letztens gelesen, woher der Titel China Syndrome eigentlich kommt.
Ja, sag.
Weißt du es?
Nein.
Ja, es ist irre, ne? Man denkt ja irgendwie, es geht ja um den, ich glaube, um den Reaktor, um das Reaktorunglück in Harrisburg, in Amerika oder Gettysburg, ich weiß es gerade nicht.
Harrisburg.
Und ich dachte immer, bevor ich den Film gesehen habe, vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen, dass China-Syndrom wahrscheinlich irgendwas bedeutet, dass die Kommunisten dafür verantwortlich sind, dass da ein Reaktor irgendwie hochgeht.
Also die chinesischen Kommunisten.
Aber sie sind es nicht, sondern das China-Syndrom ist tatsächlich so eine physikalische Theorie, dass eine Kernschmelze oder auslaufend radioaktives Material tatsächlich durch den Erdkern hindurch von Amerika aus in China wieder rauskommen könnte.
Ja, das wäre auch beinahe passiert in dem Film. Und es ist einer der prototypischen oder einer der paradigmatischen auch Verschwörungsthriller der 70er Jahre. Geht um die Medien. Ich glaube, Jane Fonda ist die Journalistin, die es aufdeckt, die immer hinterherläuft. Übrigens sehr oft die Rolle von Jane Fonda.
Aber ich finde Douglas so doof, weil, guck mal, die ganze Rolle bei ihm basiert auf Bart und Haaren. Ne, er hat diese lange Mähne und diesen Vollbart. Ja, er wischt sich die ganze Zeit durch die Haare und ist immer nervös. Ein komisches Abbild eines Journalisten, fand ich.
Er ist der, sozusagen der frei flottierende, langhaarige Investigationsjournalist, der hier die große Geschichte findet. Die große Geschichte übrigens besteht darin, dass Jack Lemmon der Whistleblower ist. Jack Lemmon, der Physiker, der sozusagen das Leck, der sprechen könnte und der dann aber auch schon im Verdacht steht, bei den düsteren Mächten des militärisch-industriellen atomaren Komplexes und der ruhig gestellt werden soll, ja, der dann schließlich sogar beiseite geschafft hat.
Es gab sie also nicht nur bei Tschernobyl, die Whistleblower, sondern auch hier.
Ja, genau. Schon sehr früh. Das ist insofern ein prophetischer Film, der gar nicht so berühmt ist und der als Politthriller oder Wissenschaftsthriller auch nicht über die Maßen erfolgreich war. Ich glaube, das war 1977 oder 78. So, aber dadurch wurde Douglas noch bekannter und hat dann Mitte der 80er Jahre einen Abenteuerfilm, Quarterman auf der, war Chamberlain, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, das war sozusagen der Versuch, Indiana Jones anders zu inszenieren.
Ja, das war das Jahr 84, zu profitieren, ne? Indy hat viele Nachahmer gehabt. Du hast es ja gerade selber gesagt, Richard Chamberlain als Quarterman. Die Figur des Quarterman war ja lustigerweise Alan Quatermain, der Abenteurer, lustigerweise ja die Vorlage für Indiana Jones. Es gab halt diese literarische Figur schon, ich glaube, um 1900 rum, die dann Chamberlain dann gespielt hat. Chamberlain, lustigerweise, der ein bisschen Ähnlichkeit hatte in der Rolle mit Tom Selleck, der die ursprüngliche Indiana Jones sein sollte. Aber gut, klar, Michael Douglas hat dann diese zwei Abenteuerfilme gemacht. Es gab ja noch die Jagd nach dem Juwel am Nil, die noch erfolgloser gewesen ist. Zemeckis hat ja nach Romancing the Stone dann zumindest mit Zurück in der Zukunft noch weitergemacht. Aber es war halt die Geburt dieses Trios mit Kathleen Turner, die es ja lange Zeit nicht zu sehen gab.
Ne? Ja, also diese Filme, es gab eine Fortsetzung bei Romancing the Stone, also auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, so erfolgreich war und den Zeitgeist getroffen hat. Und eben profitierte von Indiana Jones. Gab ja nicht jedes Jahr einen Indiana Jones Film, aber es war genau zu der Zeit. Und noch immer wurde Douglas eigentlich nicht ernst genommen. Obwohl er als Produzent erfolgreich war, hat er keine große Charakterrolle gespielt. Da waren natürlich De Niro, da waren Pacino und dann da war auch vor allem Dustin Hoffman. Und Douglas sagt jetzt selbst in der Rückschau, Sein großes Selbstbewusstsein, die Bestätigung kam natürlich einerseits durch Wall Street, was glaube ich 1987 war, 87, und dann vor allem Fatal Attraction, 88, 89. Das war die Bestätigung, ein Film, der ein gewaltiges Publikum hatte, wenige Jahre später dann auch noch Verhoevens Basic Instinct. Da war er vielleicht sogar der größte Filmstar, erwachsene Filmstar jener Zeit. Und das hat ihn bestätigt und dann, er sagt, er war ein lausiger Theaterschauspieler. Er hat, ich glaube, 104 Stunden Straßen von San Francisco Anfang der 70er Jahre gedreht, konnte sich selbst nicht recht ernst nehmen als Schauspieler und noch zur Zeit von China Syndrome nicht. Aber dann kam die Sicherheit, weil er merkte, dass man ihn gern gesehen hat.
Damals, ich frage mich immer,
hieß es aber noch immer,
meinst du nicht,
irgendwie Pfannkuchengesicht, ja, irgendwie flach.
Hat er seinen Vater denn nicht inzwischen überflügelt? Ich frage mich, wenn ich die beiden immer vergleiche, Kirk oder Michael, vielleicht auch an der Zeit, in der man aufgewachsen ist und vielleicht die Filme von Kirk Douglas wie halt Spartacus oder Wege zum Ruhm nicht mehr so im Sinn hat vielleicht, aber Michael Douglas war doch im Grunde genommen vielfältiger als sein Vater. Zumindest in seiner Betätigung als Produzent,
als Schauspieler, wobei Kirk Douglas,
Stoffentwickler,
ja,
Kirk einer Flug übers Kuckucksnest,
hat Spartacus produziert und hat Anthony Mann entlassen und Stanley Kubrick, mit dem er befreundet war, engagiert für Spartacus, weil er Kubrick kannte von Wege des Ruhms 1957. Also 3 Jahre vorher hatte er Kubrick nicht entdeckt, aber er hat mit ihm zusammengearbeitet, hat ihn dann für Spartacus engagiert. Also Kirk Douglas hat Abenteuer gespielt, hat Westernhelden gespielt, hat Van Gogh gespielt, hat einen Gladiator gespielt. Allerdings, bei allen Unterschieden dieser Figuren, er war immer derselbe. Ne? Also er hatte keine große Wandlungsfähigkeit. Er war der große Haudegen schon in Filmen Ende der 40er Jahre. Da war auch mal ein Gangster in den Noir-Filmen.
Kennst du meine Lieblingsszene mit Kirk Douglas? Kennst du meine
in Archie and Harry mit Burt Lancaster?
Nein, meine Lieblingsszene mit Kirk Douglas. Ich hätte jetzt ein bisschen überlegen müssen, weil mir fällt der Film immer noch nicht ein. Es gibt diesen De Palma-Film, in dem es um diese Telepathen geht, die Köpfe explodieren lassen können.
Oh ja, das ist in den 70er Jahren.
Ja, ne? Mit Amy Irving.
Ja, das ist ein schundiger Film.
Ja, das war der Film, den De Palma nach Carrie gedreht hat. Er ist also dem Psychogenre treu geblieben. Und der Film beginnt mit einer ganz großartigen Szene, weil er ist von 1978, also sprich vor, er ist praktisch 40 Jahre alt, ne? Etwas über 40 Jahre, also wohlgemerkt eine Zeit, in der Kirk Douglas auch schon über 60 gewesen ist. Und der Film beginnt damit, wie Kirk Douglas 2 Minuten lang aus der Mitte des Meers an den Strand krault im Wasser. Also diese Szene hat eigentlich im Grunde genommen nur den Sinn zu zeigen, dass dieser Mann, der über 60 ist und immer fit ist wie der Turnschuh.
Ja, er war auch sehr stolz darauf und war tatsächlich noch gestählt, sah zwar nicht aus wie später Patrick Duffy als Mann aus dem Meer, der tauchte immer mit noch mit den Schwimmhäuten zwischen den Fingern und den Fußzehen auf. Aber ich kann mich auch daran erinnern, an diese unglückliche Zeit, auch The Final Countdown, ich glaube 1979, 80, da spielte er noch den Kommandanten, den Kapitän eines amerikanischen Kriegsschiffes und war also für einen Offizier und kommandierenden Kapitän eines Kriegsschiffs schon sehr, sehr alt, nämlich Mitte 60. Nun handelt der Film auch davon, dass es einen Zeitsturm gibt, ein Zeitloch oder wie sagt man, werden zurückversetzt in den Zweiten Weltkrieg auf diesem Kriegsschiff und plötzlich greifen die Japaner an und es ist eben nicht mehr 1979. Einer der großen Filme jener Zeit, an die ich mich erinnere, aus der Kindheit, wie mich dieses Zeitphänomen, dieses Zeitloch fasziniert hat. Aber zurück zu Kominski. Douglas ist hier absolut richtig besetzt. Es ist für ihn geschrieben, es ist auch für Alan Arkin geschrieben. Die Nebenrollen sind wunderbar besetzt. DeVito spielt in der ersten Staffel einen Arzt, bei dem Douglas zur Prostatauntersuchung geht. Und das sind nur kurze, sehr witzige Auftritte. In der zweiten Staffel wird es eher noch elegischer, die Altersprobleme überwiegen bei weitem. Ich hatte auch den Eindruck, dass es weniger Witz ist und mehr Wehmut und dass allmählich auch das Material ausgeht. Denn was soll in diesem Leben noch passieren? Ne? Es ist der Alkohol bei Michael Douglas und es ist nur eine späte Liebe. Er trifft eine Schauspielschülerin, die etwa 50 Jahre alt ist, wieder und das beginnt nochmal aufs Neue. Und Alan Alda lernt Jane Seymour kennen, eine sehr elegante.
Ah, Jane Seymour macht auch mit.
Ja, ja, Jane Seymour ist eine ältere, sehr elegante Frau, die er kennenlernt und die sehr an ihm interessiert ist und sie reiten zusammen und er kann nicht reiten und fällt vom Pferd und dann wie soll man sagen, er beleidigt sie oder er verdirbt es beinahe und bittet dann um Verzeihung und so endet das. Es sind immer, glaube ich, 20, 25 Minuten.
Ist denn die dritte Staffel schon bestätigt? Ist das angelegt?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, es wird noch eine dritte Staffel geben und dann ist wahrscheinlich das Material auch erschöpft. Ah, aber ja. Von dir weiß ich, du hast schon gesagt, dass Yesterday, der Film über einen Musiker, der Einzige ist, ja, der sich in der Welt an Beatles-Songs erinnert. Also, zu seinem Erstaunen Yesterday kennt niemand mehr die Beatles.
Ja, also ich würde auf keinen Fall behaupten, dass er mein Lieblingsfilm des Jahres ist, aber er ist derjenige Film, der mich am meisten berührt hat. Und das aus verschiedenen Gründen. Genau, du hast die Geschichte ja gerade schon angerissen. Es geht um einen jungen, erfolglosen und sehr schlechten britischen Musiker, der einen Autounfall hinlegt, der just in so eine gewisse Art von magischem Realismus hineinfällt, der dazu führt, dass von einer Sekunde auf die anderen die Welt vergessen hat, dass es die Beatles gab, beziehungsweise es gab sie nie und damit auch die ganzen Songs sind. Er ist der vermeintlich Einzige, der sich daran erinnern kann, dass es die Beatles mal gegeben hat und nutzt jetzt die ganzen Hits der Beatles, um eine eigene Karriere aufzubauen. Alle sind verzaubert von diesen Liedern. Es gibt total lustige Situationen, in denen er Yesterday auf der Gitarre spielt und seine Freundin zu ihm sagt, ja, das ist ja irgendwie ein schönes Lied, aber Fix You von Coldplay ist das ja nicht gerade. Ne, und dann kriegt er einen Wutanfall und sagt, das ist ein Meisterwerk, wie kannst du nur über Yesterday so urteilen? Aber natürlich nicht weiß, dass alle, die um ihn rumsitzen, denken, er redet gerade über seine eigene Musik und ist jetzt größenwahnsinnig geworden. Ich glaube, was mich an dem Film so berührt hat oder was ich so toll fand, ist, dass er eine Seite in vielen Leuten anspricht, die, wenn sie in frühen Jahren Musik hören, und wir alle sind ja aus bestimmten Gründen ja auch Musikjournalisten geworden, du und ich, die wir beim Rolling Stone jetzt arbeiten, dann träumt man sich doch immer in die Rolle derjenigen hinein, die auf der Bühne stehen und diese Lieder singen. Also die ersten Idole, die man als Kind hat, sei es, keine Ahnung, irgendwie Michael Jackson, Shakin' Stevens oder sowas, man stellt sich ja in einem bestimmten Alter immer vor, man könnte selber auf der Bühne stehen und diese Lieder singen. Und dieser Musiker, der kriegt diese Chance in dem Film, indem er sich die bekanntesten Lieder der Weltgeschichte nimmt und die als seine eigenen verkaufen kann. Ich glaube, das berührt eine sehr kindlich fantasievolle Weise in Männern und Frauen, die sich jemals vorgestellt haben, selber derjenige zu sein, der dort stehen kann, aufgrund dieses hervorragenden Backkatalogs, den die Beatles hatten. Und es gibt unfassbar lustige Situationen in diesem Film. Dieser Musiker kriegt irgendwann auch Angst, dass ihm jemand auf die Schliche kommen könnte, dass es doch noch jemanden geben könnte, der weiß, dass er eigentlich ein Dieb ist und von den anderen stiehlt. Und er träumt sich dann in so eine Situation hinein, er sitzt da irgendwie bei James Corden in der Talkshow und ist inzwischen ein Star geworden, und dann sagt dann Corden zu ihm, ja, pass mal auf, ich habe hier Backstage zwei Leute, die behaupten, dass du die Musik geklaut hast, dass sie von denen ist. Und dann sieht man nur so, wie die Tür aufgeht zum Backstage-Raum, und dann siehst du so zwei Fußpaare. Das eine Paar hat Schuhe an und das andere ist barfuß. Und dann weißt du gleich, das sind die Abbey Road Beatles, Paul und Ringo, also die einzigen, die leben. Das sind so ganz nette Nuancen, die damit eingebracht werden, die einfach auch zeigen, wie viel Liebe dieser Film gemacht ist. Und eine Szene, die mich wirklich extrem berührt hat, ist die, dass irgendwann, es gibt tatsächlich, das muss ich jetzt leider spoilern, alle haben den Film ja gesehen, es gibt tatsächlich zwei Leute auf der ganzen Welt, die sich ebenfalls noch an die Beatles erinnern können, zwei Fans. Und die stecken diesem Musiker per Zettel so eine Adresse zu und sagen, da musst du mal hinfahren. Und dann sieht man so, wie er dann so eine Autotour unternimmt aufs britische Land, irgendwie an die Küste hochfährt und so weiter, an so ein einsames Haus kommt, dann dort klingelt, und dann macht dann jemand die Tür auf und er trägt eine Nickelbrille und lange Haare. Und dann wird halt klar, dass John Lennon halt noch lebt. Und das ist eine Szene, die mich unglaublich berührt hat, weil sie einfach gezeigt hat, dass sie, man muss sich halt die Frage stellen, wenn man die Pistole auf die Brust gesetzt bekommt, was ist dann eigentlich wichtiger, dass man irgendwie die Beatles noch hat oder dass stattdessen noch John Lennon in dieser Parallelwelt weiterlebt. Und dann redet er mit Lennon, besucht ihn, dieser alte Mann inzwischen Ende 70, erklärt dann so, ja, ich habe hier die ganze Zeit gemalt in meinem Haus und ich habe mich immer für Dinge eingesetzt, die mal was bedeuten und habe irgendwie auch Ziele erreicht in der Umwelt, die ich was hatte. Und ich hatte auch eine Frau, aber die ist leider schon gestorben. Ich fand, das Drehbuch ist von Richard Curtis, also Love Actually und so weiter, unglaublich berührend, sehr rührselig natürlich. Richard Curtis macht immer sehr rührselige Filme und zeigt dann immer so ein sehr harmonisches Zusammentreffen am Ende. Aber ich fand das in dieser Kompaktheit ein unfassbar bewegender Moment.
Ja. Also Richard Curtis, kann man sagen, hat unter britischen Musik- und Filmjournalisten keine Freunde. Ich kann mich
ich
erinnern
weiß. An eine Besprechung. Rock the Boat oder wie das hieß.
Rock the Boat und davor Love Actually. Ja. Ich kann mich erinnern an eine der brutalsten Besprechungen, die ich je gelesen habe, und kannte damals schon Love Actually, und das war, glaube ich, in Uncut.
Aber der Film ist von Danny Boyle, ne? Ein Drehbuch ist noch von Richard Curtis.
Ja, gut.
Aber reicht
ja. Aber so die Drehbücher von Curtis sind so berüchtigt wie seine Filme. Und dann Uncut hat begonnen, mehr als Filmzeitschrift oder auch als Filmzeitschrift, so sehr wie Musikzeitschrift, hat sich später etwas verschoben. Aber da saßen Redakteure, die mit Curtis zu tun hatten, der ja wahrscheinlich auch Journalist war und in den Londoner Journalistenkreisen schon verschrien war. Wahrscheinlich missgönnte man ihm auch den Erfolg mit seinen Drehbüchern und die Klischeebücher, die er geschrieben hat. Und das war eine Ein-Sterne-Besprechung. Und ich glaube, ein Buch von Curtis wurde auch vollkommen verrissen. Und da dachte ich, also so schlecht kann das Buch doch eigentlich gar nicht sein, dass es einen Stern bekommt von den Kollegen in so einer Redaktion. Verrissen, weil sie den Curtis so verabscheuen. Aber zurück zu dem Film. Natürlich, Lennon, der noch lebt, das ist die alte Mär von Elvis Presley, der an einer Tankstelle in den Südstaaten noch immer lebt.
Ja, aber ich finde diesen Dualismus, sich zu überlegen, was will man denn lieber haben, dass die anderen drei der Beatles, Beatles, jetzt noch leben oder die Parallelwelt, in der zumindest Lennon noch lebt. Das ist eine ganz unangenehme Frage. Die aber sehr schön irgendwie gelöst wird.
Ne? Naja, natürlich kann man sich diese Parallelwelt nicht vorstellen. Was ist denn noch in der Parallelwelt? Ne? Hat man da Atomraketen? Gibt es noch Beefy?
Ja, es gibt ein paar Clues. Ne? Twix? Also die finden lustigerweise heraus, dass es keine Zigaretten mehr gibt. Dass es kein Coca-Cola mehr gibt. Im Grunde genommen so üble Sachen, sodass man sich die Frage stellen könnte, wieso fallen die Beatles in diese Reihe der üblen Drogen mit rein, die es nicht mehr gibt? Ist das schlechte Musik? Ich finde, man kann Curtis natürlich Vorwürfe machen. Also übrigens eine sehr lustige Szene ist auch, dass der Held dann nach den Beatles googelt und tatsächlich als Ergebnis nur Käfer bekommt. Dass er aber irgendwie auch Oasis googelt und das tatsächlich als Ergebnis auch nur eine Oase bekommt, weil wenn es die Beatles nicht mehr gibt, dann kann es Oasis auch nicht mehr geben. Das ist eine ganz lustige Pointe, aber man kann Curtis schon Vorwürfe machen, also man macht ihm ja oft den Vorwurf, dass er eine zu unrealistische heile Welt skizziert, und konkret bei Yesterday gab es den Vorwurf, dass man sich als Songs der Beatles und solche herausgepickt hat, die eh nur schöne Welten kreiert haben, ne? Also es gibt irgendwie Obla di Obla da, es gibt aber auch Help in einer sehr dramatischen Situation, was ja auch der ursprüngliche Gedanke John Lennons gewesen ist, aber ich finde diese ganzen Vorwürfe, die man Curtis macht, dass er alles versüßlicht und nicht realistisch darstellt, irgendwie nicht in Ordnung, weil man muss ja überlegen, für wen sind diese Filme gedreht, und will er tatsächlich mehr als den eigenen Ballpark nur beschreiben, und das macht er nicht. Wir haben jetzt beide darüber unterhalten, über Love Actually, den ich sehr schön finde, aber der zum Beispiel wirklich nicht realistisch ist, weil das, was die Leute in diesem Weihnachtsfilm erleben, ist dann eben halt nicht wirklich Liebe, sondern affektierte Zuneigung oder ein Ansprechen auf optische Reize. Die Leute verlieben sich ja innerhalb von Sekunden neu, also Liam Neeson in Claudia Schiffer oder Colin Firth in seine spanische Haushälterin. Das ist ja nicht tatsächlich Liebe. Das ist ja nichts Gewachsenes. Das ist ja nichts, was irgendwie die Anerkennung der Persönlichkeit darstellt, sondern das sind optische Reize, die irgendwie zu einem Gefallen führen. Das sind Sachen, die man vorwerfen kann. Aber bei Yesterday finde ich die Kritik an der Versüßlichung des Materials nicht angemessen.
Ja, also in Love Actually ist es natürlich so, auch die Gelegenheit macht Liebe. Der Schriftsteller, der einsam im südfranzösischen Haus, glaube ich, vor sich hinschreibt, in der Schreibkrise ist, und der dann überhaupt erst die Haushälterin bemerkt, die er vorher nicht beachtet hat. Und daraus wird dann ein Elysium, wird eine Erlösung. Ähnlich ja übrigens mit dem Premierminister Hugh Grant und der Frau, die ihm anhängt, ja, die auch lange nicht bemerkt wurde und die ihn aber immer heimlich bewundert hat. Und so, die beiden sehen phänotypisch nicht so aus, als seien sie füreinander gemacht. Und sind es dann am Ende aber doch. Und auch die beiden jungen Menschen, die in einem Pornofilm auftreten, also die dann ausgesucht wurden, um in seinem Film zu spielen, die sich da erst kennenlernen, verlieben sich auch ineinander während dieser sehr ungemütlichen Dreharbeiten. Zu schweigen von dem trauernden Liam Neeson, der dann eine neue Liebe findet und so rührend mit seinem Sohn ist und so weiter. Und das alles dann auch noch eingebunden in ein Weihnachtsmärchen, das an der Schule aufgeführt wird. Es laufen Kinder herum, immerzu bimmeln die Glocken und Weihnachtsmänner laufen.
Es gibt ja auch Liebessituationen, die toll sind. Also Bill Nighy zum Beispiel, der diesen Popstar spielt, der immer wieder neue Lieder aufnehmen soll, über die er selber nur noch lachen kann, entdeckt auch letztendlich seine wahrscheinlich eher brüderliche, aber doch Liebe zu seinem Manager, den er immer schlecht behandelt hat. Das sind über die Jahre gewachsene Situationen, ja, die irgendwie echte Liebe sind.
Männerfreundschaft, ne? Ja. Also die
sind aber auch realistisch.
Etwas derbe, ja, die etwas derbe Freundschaft, der Manager hat immer zu ihm gehalten durch Drogensucht, Alkoholismus und so weiter. Und jetzt will er den Nummer 1 Weihnachtshit, der ja seit Jahrzehnten in England umkämpft ist, ne? Nummer 1 zu Weihnachten, welcher Song ist das? Und den will er schreiben. Und es sind sozusagen lauter auch so britische Stanzen und Rituale und Traditionen. Und das ist wie immer bei Curtis sehr geschickt gemacht, auch in The Boat That Rocked, zu Deutsch glaube ich, Radio Rock Revolution, und ein Piratensender auf einem Fischerboot vor der Küste. Das gab's ja alles in den 60er Jahren und das wird hier mit Philip Seymour Hoffman und den üblichen kauzigen britischen Charakterdarstellern nachgestellt. Auch ja ein sehr beliebter Film, der aber nicht sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Übrigens auch da natürlich die Darstellung der Stiff Upper Lip Politiker, die das Boot sprengen wollen,
ja, ja.
Staatskrise.
Das war ja auch in den 70er, glaube ich.
Es sind Märchenfilme.
Ja. Aber Curtis hat ja einmal, und ich finde auch nicht ganz zu Unrecht, Ärger bekommen, sein letzter Film, das war der, den er nach Rock the Boat gemacht hat, der hieß ja, ich weiß jetzt nicht, ob er In Time hieß oder About Time. Die war mit Domhnall Gleeson, also dem Sohn von Brendan Gleeson, und auch wieder Bill Nighy. Und da geht es um einen Vater und einen Sohn, die beide die Fähigkeit besitzen, Zeitreisen zu unternehmen. Der Sohn missbraucht diese Zeitreise, sie wird in dem Film nicht als Missbrauch dargestellt, sondern eher als lustiges Comedy-Element, aber letztendlich ist es ein Missbrauch. Er missbraucht diese Fähigkeit der Zeitreise, um so oft seine Angebetete zu einem Date auszuführen, bis er weiß, wie er es anstellen muss, damit sie auf ihn steht. Das hat ein bisschen was vom Murmeltier. Aber der Punkt an der Sache ist, ich glaube, das war auch ein feministischer Essay, den ich dazu gelesen habe, der die Sache aber auf den Punkt gebracht hat. Es ist natürlich Missbrauch, wenn du so lange an deiner Persönlichkeit rumdokterst, rein funktional etwas instrumentalisierst, als auch an der Frau, die eigentlich gar nicht auf die steht, aber wo du langsam ahnst, auf was sie steht, so lange das irgendwie rumzudoktern, bis du sie letztendlich so weit kriegst, irgendwie sich in dich zu verlieben. Das ist natürlich ein ganz unangenehmer Missbrauch der Position.
Ja, das ist in Groundhog Day, täglich grüßt das Murmeltier, Bill Murray und Andy McDowell. Kann man immer wieder sehen, natürlich. Und da ist es so, dass Murray, weil er weiß, um Mitternacht wird die Zeit abgelaufen sein und er wird den nächsten Tag, also der Tag wird sich wiederholen. Er wird wieder erwachen und er weiß schon, was passiert. Und er wird auch Andy McDowell, die er begehrt, er ist Wetteransager und sie ist Produzentin,
ja, sie gehört oder mit
die,
zum
die
Team.
Sprecherin. Ja. Ja. Und die sind in diesen Ort gefahren, wo das Murmeltier einen Auftritt hat. Und dann kommt der Schneesturm und dieser Tag wiederholt sich immer. Und also steht er jeden Abend wieder mit Andy McDowell an der Bar und er weiß dann schon, wann der Moment kommt, wenn sie sich zuprosten und sie sagt, auf den Weltfrieden. Und dann sagt er selbst, ich würde mal sagen, Lass uns auf den Weltfrieden trinken.
Wobei
na?
Sie ja immer.
Das ist dann zwar zynisch, aber das hat doch etwas Liebevolles und schließlich sogar Anrührendes. Er verachtet sie nicht.
Er wird ja aus dieser Zeitschleife erlöst am Ende gar nicht mal, weil er weiß, wie er sie anpacken muss, sondern weil irgendeine geheime Kraft anscheinend ihn genug bestraft hat. Also der Unterschied zu Bauntime ist ja, dass er nicht seine Macht zu wissen, was passieren wird, missbrauchen muss, um zu erreichen, was er will. Im Groundhog Day geht es ja letzten Endes nur darum, dass dieser Mann selber klüger wird und seinen Bill Murray-typischen Zynismus ablegt. Von daher ist die Moral an der Geschichte noch ganz schön. Ich möchte noch kurz, weil wir gerade bei diesen fantastischen Dingen sind, auf eine andere Serie zu sprechen kommen, die bei uns erst im nächsten Jahr anlaufen wird, auf Disney Plus aber schon zu sehen ist, nämlich The Mandalorian, die Star Wars Serie. Im Grunde genommen, also mit der neuen Trilogie, die ab 2015 anlief, hat sich das Star Wars Lager ja in zwei Lager geteilt, die durch den letzten nicht wirklich gelungenen Star Wars Film The Last Jedi, den ich als Nicht-Star Wars Film bezeichne, noch verschärft hat, nämlich Leute, die etwas sozusagen behalten wollen, etwas restaurieren wollen und eine Wiedererzählung der klassischen Sage haben wollen oder die etwas Neues aus Star Wars machen wollen. Ich bin eher einer, der die Traditionen da hochhält bei Star Wars und ein Fan von The Force Awakens ist, der im Grunde eine Nacherzählung älterer Star Wars Filme ist und weniger The Last Jedi, die versuchen mit blauen Haaren und Casino-Aliens irgendwie eine neue Welt zu skizzieren, was total missraten ist. Was mir an The Mandalorian gut gefallen hat, das sind sehr kurze Folgen, 30 Minuten, es geht um den Stamm der Kopfgeldjäger, den auch Boba Fett gehört hat, ist, dass sie sich Fragen widmen, die sich wirkliche Fanboys stellen, nämlich was können wir mit den bisher vorhandenen Elementen von Star Wars so kreieren, dass man es noch nicht gesehen hat. Es gibt im ersten Star Wars Film ja zum Beispiel von den Jawas diesen großen Sandtransporter. Man stellt sich als Fan die Frage, wie sieht es eigentlich drin aus? Das wird da drin geklärt. Dann, es gibt im dritten Teil die Rückkehr der Jedi-Ritter kurz den AT-ST zu sehen. Ist ein bisschen Fanboy-Talk, den ich gerade mache. Ich merke auch, Arne, du bist sehr ruhig geworden. Lässt mich da gerade erzählen.
Ich kann dazu nichts aber beitragen, aber ich weiß, halt der Boba Fett die Kopfgeldjäger.
Es gibt also Kisten und Maschinen, die endlich zusätzlich beleuchtet werden, die man schon kurz gesehen hat in Filmen davor und die jetzt eine neue Erfahrung bekommen. Also der AT-ST, der zweibeinige Waldläufer, wird in der vierten Folge von Mandalorian fast wie so ein bösartiger Urwalddämon dargestellt mit roten Augen, der sich so langsam aus dem Wald aufrichtet. Die Regie in der Folge hat ja Bryce Dallas Howard gemacht, die Tochter von Ron Howard. Das hat mich fast so ein bisschen an The Village, an den Film erinnert, wo sie auch in so einem Art Hexendorf lebt. Naja, an der Serie gefällt mir einfach, dass alte Figuren, alte Raumschiffe, alte Umgebung neu genutzt wird für neue Gestalten und es nicht versucht wird, wie Rian Johnson es mit Last Jedi gemacht hat, das ganze Universum von Star Wars auszuweiten, neu zu finden, neue Schauplätze, neue Haarfarben, neue lächerliche Kostüme zu etablieren, sondern einfach nur zeigt, was wäre, wenn in einem alten System.
Also es sind Nebenschauplätze, die erklärt werden, abseits des Hauptstrangs sozusagen.
Ja.
Es wird detailliert ausgedeutet.
Aber halt so Geek-Geschichten, die man sich immer gefragt hat. Man fragt sich, wie sieht es eigentlich in dem Raumschiff aus? Was macht diese Figur eigentlich privat? Wie sieht es in der und der Bar aus, die man nur kurz gesehen hat?
Das sind immer weitere Verästelungen und Verfeinerungen.
Reine Verästelung
der Saga.
Ja.
Insofern faszinierend und immer eine halbe Stunde und es wird 10 zunächst davon geben.
Ja, also es gibt 10 Folgen und das Ganze ist erzählerisch zwar nicht sehr kompliziert, es erinnert mich eher so an Webisodes, wo die Hauptfigur, der Kopfgeldjäger, halt bestimmte Level-Abenteuer erreichen muss. Er muss im Endeffekt so eine Art Yoda-Figur, so ein kleines Kind, so ein Mini-Yoda irgendwie sicher ins Ziel bringen. Aber ich finde sie sehr aufwendig gemacht. Es ist eine restaurative Serie, mehr restaurativ als explorativ. Aber für mich ist es vollkommen in Ordnung. Und ich freue mich auch schon auf den deutschen Serienstart im März.
Und aber es sind keine bekannten Darsteller, sondern sind vor allem Jugendliche.
Es geht. Also Pedro Pascal, den man vor allen Dingen kannte aus Narcos, als auch als Oberyn Martell in Game of Thrones, spielt den Kopfgeldjäger, der pikanterweise kein einziges Mal, zumindest nicht in den ersten Folgen, seinen Helm absetzt. Kann sich die Frage stellen, steckt der Typ da wirklich runter, aber den können sie sich ja leisten. Nee. Und Werner, The Dialect Herzog, der Regisseur, den die Engländer so lieben, weil er dann sein lustiges deutsches Englisch sprechen kann, der spielt einen Bösewicht. Also Werner Herzog ist als Bösewicht engagiert. Er wird leider in der deutschen Fassung synchronisiert, was ein bisschen seinen Charme wegnimmt. Ich bin von ihm als Schauspieler ja nicht überzeugt, aber er beherrscht die Kunst, sehr artikuliert, langsam deutsches Englisch zu sprechen. Das lieben die Amis einfach.
Ja, also er hatte also nicht jugendliche Darsteller, sondern einen sehr alter Darsteller und skurriler Darsteller. Herzog hat eine zweite Karriere ja gewonnen mit solchen Cameo-Auftritten. Oder
Jack Reacher hat er auch mitgemacht. Ja,
ja, genau. Mit etwas merkwürdigen Gestalten, die er aber so rätselhaft, sinister, düster und eben vollkommen fremd spielt. Also nicht der deutsche Armin Müller-Stahl, sondern der deutsche Werner Herzog, der genauso gut aus dem Weltall kommen könnte oder aus einer fernen Galaxie oder vor allem aus einer fernen Zeit. Das ist, glaube ich, das Archaische bei Herzog. Und was seine Filme, Hagere und so weiter, Nosferatu, reichlich auch die Dokumentation ja zeigen, dass er tatsächlich eigentlich aus einem anderen Kontinuum kommt. Ne? Und auch einer der allerletzten großen Erzähler ist, der ja auch deshalb bewundert wird und für die Wagnisse, für Fitzcarraldo und so weiter. Filme, die ungemein angesehen sind bei amerikanischen Cineasten und deren Ruf noch immer weiter wächst. Übrigens jetzt da dieser Tage ein neuer Film von Herzog zu sehen ist. Und er selbst präsentiert jetzt in Berlin sogar diesen Film, spricht auch darüber, hat ja auch so ein Tutorium, oder wie heißt es, Tutorial im Internet, wo er Hinweise auf Filme machen gibt, was wohl gut genutzt wird und womit er einiges Geld verdient hat.
Ja, er ist ja auch halt als Doku-Filmer sowieso auch gut. Ne? Den Grizzly Man hat er gemacht, der nicht schlecht war, über diesen Wildabenteurer, ja, der von seinen eigenen Bären getötet wird. Er hat einen Kurzfilm gedreht über Texting while driving, also sprich Autofahren und dabei SMS schreiben und die tödliche Gefahr, die dadurch entsteht. Er ist eine interessante Figur.
Bemerkenswert. Und auch ein Film über die Arktis, glaube ich. Und da ist er ins Eis gegangen und hat auch dann bei Unterwasser Untersuchungen teilgenommen. Da wird irgendwie in die Erde durchs Eis gebohrt und dergleichen. Also heißt doch, glaube ich, so ähnlich bis ans Ende der Welt. Naja, diese Mandalorians, heißen sie Mandalorians?
Ja, der Name ist ein bisschen albern.
Den werde ich auch mal ansehen. Es ist ja gar nicht, es sind ja nur die 10 kürzeren Episoden.
Gehen jeweils nur 30 Minuten, es lohnt sich auf jeden Fall.
Natürlich erwartet man jetzt den großen Star Wars Film.
Über den reden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge.
Und ich will kurz rekurrieren auf das Ereignis, jetzt schon etwas entrückt, das größte Serienereignis, das Ende von Game of Thrones im Frühjahr oder ausgehenden Winter. Ich erinnere mich daran, jede Woche schon aufgeregt die neue Episode erwartet zu haben. Ich glaube, ich habe dann immer am Dienstag geschaut, manche haben schon am Montag geschaut, wenn in den USA das gezeigt wurde und Sky hat es dann übernommen und man konnte dann am nächsten Morgen das spätestens sehen oder gar schon in der Nacht. Und also Episoden, die zwischen 60 und ich glaube 90 Minuten lang sind. Und war natürlich eine gewisse Enttäuschung bei den ersten Episoden von 6, glaube ich, am Ende.
Es gab 6, die aber deutlich gestreckt wurden, also waren bis zu 80 Minuten lang. Ja.
Es wär nicht nötig gewesen, das alte Konzept aufzubrechen. 50 Minuten hätten alle mal gereicht. Man merkte, dass die Figuren an ihr Ende gekommen waren, dass auch die Weisheit und die Erfindungskunst der Erzähler, der brillanten Drehbuchautoren ans Ende gekommen waren. Martins Vorlage war ja längst ans Ende gekommen. Und die losen Fäden konnten nicht mehr recht geschürzt werden. Einige Figuren sind fallen gelassen worden, hatten keine rechte Funktion mehr, haben auch an Faszination verloren. Und den Endkampf hat man sich sozusagen glamouröser,
dramatischer. Ja, zumindest der mit den weißen Walkern, ne, der in der dritten Episode schon stattfand, die als die größte Gefahr von Westeros skizziert wurden. Alles hat ja darauf hingearbeitet, dass die Mauer von dem Drachen irgendwann runtergeblasen wird und dann die ganze Welt zerstört wird von diesen Zombies, die aber letztendlich nur in einem ganz großen Kampf geschlagen werden müssen, an dessen Ende die kluge Arya einen perfekten Sprung hinlegt. Das ist ein bisschen billig. Das hat mir nicht gereicht.
Ja, es erwiesen sich die weißen Wanderer eigentlich als eine Produktenttäuschung. Die weißen Wanderer erwiesen sich zwar nicht als Schwächlinge oder als Feiglinge, aber dann doch nicht schlagkräftig genug, auch ganz schön fragil.
Auch nicht klug genug. Ja, sie waren auch einfach zu besiegen, exakt. Im 1:1 waren sie erstaunlich einfach zu besiegen.
Weil sie doch aus Eis mehr oder weniger bestehen, die das dann zerstiebt oder zerspringt in Millionen Stücke, wenn nur der Rechte mit dem Schwert draufhaut. Außerdem denkt man, gegen diese Übermacht, so wie es am Anfang der Schlacht dargestellt wird, haben die doch keine Chance in der Festung. Das ist eine große Übermacht der Wanderer. Wie soll dieses Häuflein Verzweifelter denen widerstehen? Was sollen sie ihnen entgegensetzen?
Das ist ja sowieso das Gleiche, ganz kurz. Die Schlacht neigt sich irgendwann am Ende zu. Die Heldentruppen werden immer größer, immer deutlicher dezimiert. Und am Ende eingekesselt siehst du nur die vier Hauptfiguren als Überlebende. Ne? Brienne von Tarth.
Ja.
Du siehst den Mann James Lannister. Es sind halt immer dieselben, die überleben, aber alle anderen sterben. Ja.
Und man erkennt nicht, wann es eigentlich umschlägt, wann gewinnen die Unterlegenen die Oberhand über die erkennbar viel zahlreicheren, stärkeren, schnelleren weißen Wanderer, die ja in vergangenen Episoden auch als nicht fassbar, nicht schlagbar, nicht zu erhaschen dargestellt wurden, sondern als eine vollkommen diffuse, ungreifbare Gefahr, die alle in das Reich der Toten ziehen. Und das ist nun nicht so. Und dann geht alles weiter bis hin zum Finale, dass Daenerys Targaryen gehört und den Drachen und im Kampf gegen Cersei. Und dann das spektakuläre Ende, das immer wieder jetzt ausgedeutet wurde und das viele enttäuscht hat, die sagen, wie konnte Daenerys, wie konnte die Drachenmutter zu einer Massenmörderin werden, die eine Stadt in Schutt und Asche legt und sozusagen die absolute Auslöschung dieser Stadt.
Aber das war doch eine tolle, unerwartete Wendung.
Ja, also das war die eine unerwartete.
Die hat mich begeistert. Ich würde jetzt Benioff und Weiss fast unterstellen, dass sie unter anderem auch deshalb das gemacht haben, weil ihnen sonst die Begründung gefehlt hätte, ihr den Thron zu verweigern. Es gab zu viele, die den Anspruch auf den eisernen Thron haben. Daenerys stand eigentlich noch vor Jon, ganz da vorne. Und ich glaube, man muss einfach diese brutale Veränderung ihrer Figur einfach machen, damit es einen Grund gibt, sie nicht auf dem Thron sitzen zu lassen. Ich fand ihr Ende extrem überzeugend. Ich finde viele Enden überzeugend der Figuren, unter anderem auch die von Jon Snow, der wieder verdammt wird, auf die Nachtwache zu gehen. Fand ich eine runde Geschichte bei ihm. Wie siehst du das? Ich fand es enttäuschend, dass es zwischen den beiden Antagonisten, Cersei und Daenerys, kein Zusammentreffen mehr am Ende gab. Also Cersei stirbt ja zusammen mit Jaime. Im Steinhagel des runtergeblasenen Turms, ne, des Feuerturms, den irgendwie der Drache Drogon dann irgendwie zerschießt. Ja. Es gibt praktisch kein direktes Zusammentreffen dieser beiden Figuren mehr. Und ich hätte mir für Jaime gewünscht, auch wenn er immer eine meiner größten Sympathiefiguren der Serie gewesen ist, dass er am Ende von seiner Schwester zum Tode verurteilt wird. Ich wüsste zwar nicht wofür, vielleicht für den Verrat oder so, aber dass die beiden zueinander finden, am Ende, das hat mich ein bisschen gestört. Ja. Also es hätte die Figur der Cersei in ihrer Bösartigkeit aufgewertet, wenn sie ihn zum Tode verurteilt hätte und wenn sie noch auf Daenerys getroffen wäre.
Ich hätte mir eher gewünscht, dass dieses romantische, inzestuöse Paar am Ende zusammen bleibt. Sie bleiben ja im Tod vereint. Ja. Eigentlich ist es ja ein Liebestod.
Tyrion buddelt sie doch aus. Am Ende noch, ne?
Tod.
Die umarmen.
Man sieht sie sind zusammengeblieben und sogar eine Umarmung. Also es ist ein romantisches Ende. Sie konnten es nicht überleben, dass Cersei den Thron gewinnen würde. Das war nicht anzunehmen. Man hat einige sich vorstellen können, gewünscht hat man sich wahrscheinlich Daenerys und die konnte es also auch nicht werden. Jon hielt man für sehr wahrscheinlich, der integerste sozusagen und der gute Mensch. Ja. Und der ist es aber auch nicht geworden, der geht als Büßer, überlebt und geht als Büßer zur Nachtwache
aber
zurück.
Guck mal,
und
Bran,
so hat keiner etwas davon.
Ja, Bran war meinetwegen eine folgerichtige, aber irgendwie auch eine blöde Entscheidung, weil mal ganz im Ernst, die Figur des Bran. Keiner hat sie wirklich verstanden. Sie trug Geheimnisse in sich, aber er hat sie nur offenbart, wenn es dem Plot gedient hat. Also dieser weise ja. junge Mann hätte auch im Grunde von Anfang an von Folge 1 von Staffel 8 erklären können, pass auf, ihr müsst Folgendes machen, dann komme ich am Ende auf den Thron und allen geht's gut. Er hat ein Geheimwissen in sich getragen, das er nur portioniert freigegeben hat. Das ist im Grunde genommen eine rein instrumentelle Figur für das Drehbuch, um zu bestimmten Handlungsweisen irgendwie hinzuführen, aber nicht wirklich eine klare Figur.
Ja,
das ist doch bescheuert.
Bahn ist ein Seher, der bei Gelegenheit eingesetzt wird, auch für einige Rückblenden und um etwas ganz Unheimliches anzudeuten.
Ja.
Und dass er die weißen Wanderer sieht und dass er etwas in der Parallelwelt sieht oder was anderswo passiert und dass er in die Vergangenheit blickt und erklären kann, was in bestimmten Situationen passiert ist. Ist also eine rein dramaturgische Figur, ein MacGuffin, ein narrativer Taschenspielertrick und letztlich doch keine charismatische Figur. Er wird ja Mittler sogar in der letzten Staffel, der weise Mittler. Er wird zu einem Vermittler, der nochmal alle Parteien zusammenbringt und zur Ruhe mahnt vor der letzten Schlacht. Aber tatsächlich füllt er selbst den, könnte den Thron nicht ausfüllen, was möglicherweise auch mit körperlichem Gebrechen zu tun hat und weil es ihm niemand zutraut.
Es gibt ja die Theorie, also Michael Moore hat ja unter anderem sich sehr ausführlich über diese Folge geäußert, in der Daenerys zur faschistischen Anführerin gibt und Slavoj Žižek, unser aller Philosoph, den wir im Feuilleton so lieben, hat ja auch so eine Deutung gemacht zu diesem Finale. Wie siehst du denn die Herrschaft von Daenerys, also Michael Moore hat ja die Ansicht vertreten, dass sie im Grunde genommen eine Anführerin gewesen ist, die Minderheiten vertreten hat, so ein bisschen jemand, der die Völker zusammengeführt hat, die Unterdrückten und leider dann am Ende halt irgendwie für ihr Ziel bestraft wurde. Findest du in Daenerys irgendwelche Spuren oder welche Wesenszüge, wo du sagen würdest, sie war die Missverstandene, die fehlgeleitet wurde von der Macht, aber kein bösartiger Mensch ist?
Naja, es gibt wenig Hinweise bei ihrem langen Feldzug, da sie ja die Unbefleckten um sich versammelt und tatsächlich die Bedrängten, die Unterjochten der Welt oder der Königslande, sie versammelt die Ausgestoßenen, die Entrechteten und die Unterdrückten um sich. Das wird schon aufgebaut mit Hilfe der Drachen. Dann kommt das Mystische hinzu, dass sie das Feuer übersteht und aufersteht aus der Asche und die Drachen entspringen dann den Eiern und ihr wächst also eine metaphysische oder eine übersinnliche Macht zu und zugleich hat sie eine sehr weltliche Macht, ein Charisma und sie weiß ja auch etwa Sir Joris an sich zu binden und fasziniert so viele Männer und Jon Snow dann auch. Und sie tritt an gegen die sozusagen etatmäßige Macht als Macht und gegen das Böse und das wird verkörpert von Cersei, weniger von Jaime. Und sie ist so sehr die Gute, dass sie es am Ende nicht mehr sein kann. Und offenbar ist das auch, sie reagiert auf die Kränkungen, die ihr am Ende, also die ihr früh schon widerfahren und die ihr auch durch manchen Verrat widerfahren sind. Und am Ende kann sie das offenbar nicht mehr aushalten. Sie will alles dem Erdboden gleich machen. Ich glaube, das ist ein Affekt. Es ist ein Affekt. Denn wenn sie am Ende mit Jon Snow steht, im tatsächlichen romantischen Liebesmordfinale, dann ist sie ja eigentlich wieder die Sanfte. Dann ist sie ja diejenige, die glaubt, so könnten sie weiterleben. Sie möchte mit Jon Snow regieren. Sie möchte Kinder haben. Sie möchte in Frieden leben.
Ja,
und das darf sie
nur,
dann aber nicht.
Sie hat ja im Grunde genommen, das Machtstreben war schon sehr früh bei ihr angelegt. Es gibt ja in der ersten Staffel die Episode, als sie zulässt, dass Khal Drogo, also ihr erster Gemahl, ihren eigenen Bruder tötet, indem er ihr die flüssige Goldkrone über den Kopf schüttet. Das lässt sie ja sozusagen zu, dass sie ihren bösartigen Bruder sterben lässt. Also das Streben nach Macht oder danach, dass sie einen eigenen Weg gehen muss, ohne Familie, das ist ja schon sehr früh angelegt.
Aber mit Gerechtigkeit und es wird immer wieder gesagt, sie sei die, oder sie sagt es jedenfalls von Beginn an, da sie verschleppt wird von Drogo. Ich bin die legitime Herrscherin. Das ist das älteste Haus, das älteste Geschlecht. Ich habe den Anspruch, das Recht ist auf meiner Seite. Ich bin die einzig Legitime. Und diesen Nimbus trägt sie mit sich durch den gesamten Film.
Würdest du sagen, dass Tyrion Lannister, der wahrscheinlich größte Figur der Serie gewesen ist, ein anderes, trauriges Ende verdient hätte? Ich glaube, es hätte der Serie entsprochen, dass er am Ende bestraft dafür, immer der Klügste gewesen zu sein. Er ist mir aufgefallen als Figur in der letzten Staffel, die nicht mehr große Handlungsspielräume hatte. Er fiel ja vor allen Dingen auf als Berater von Daenerys, der allerdings oft abgestraft wurde, weil er viele falsche Entscheidungen getroffen hat, aber unter anderem ja auch die Spinne Varys ja auch verraten hatte. Aber sie war noch eine sehr passive und inaktive Figur. Er konnte mit seinen Ratschlägen nicht mehr wirklich die Handlung vorantreiben.
Ja, er hatte sich entschieden und hatte sich sozusagen Daenerys ausgeliefert, war dabei aber illoyal, hat sie enttäuscht. Sie hat ihm aber, wenn nicht verziehen, so hat sie ihn noch passieren lassen. Aber er hat Macht und Einfluss verloren, auch Glaubwürdigkeit. Er hat übrigens auch seinen Witz verloren. Also dieser rabulistische Witz, der ihn ausgezeichnet hat, und das Temperament, das ist alles verschwunden. Die Hurerei und die Komik, die ihn ausmacht, der Zynismus und aber auch die Weisheit, von all dem kommt nicht mehr viel vor. Er
ja, das war
er
die
ist
Sache.
Eigentlich auf verlorenem Posten und wird seinerseits zu einem Diplomaten, der sich ganz in ihren Dienst stellt und der noch etwas der noch Schaden macht, aber der weiß, wenn er jetzt einen Fehler macht, sie falsch berät oder verrät, dann ist es ohnehin
fehlte sein Ende. Die Figur, in die er sich verlieben konnte, war ja in Shay verliebt, gespielt von Sibel Kekilli.
Und sehr lange her.
Ja, es war sehr lange her, aber es war sozusagen die Figur, die uns auch die Möglichkeit gegeben hat, tief in sein Seelenleben zu blicken. Sie ist im Buch ja lustigerweise ein bisschen anders beschrieben als in der Serie. Im Buch ist es ja nicht so, dass sie versucht, ihn zu töten. Anders in der Serie. Sibel Kekilli geht ja mit dem Dolch auf ihn zu. Er muss sie in Notwehr erwürgen. Im Buch bringt er sie ja um aus reiner Enttäuschung darüber, dass sie ihn verraten hat. Und es gibt diesen einen Aspekt im Buch, der in der Serie nie aufgegriffen wurde, der mich irgendwie aber auch berührt hat. Er wurde als Kind damit aufgezogen, dass er sich in eine Hure verliebt hatte, die ihm als Gespielin gegeben wurde, weil er wirklich dachte, diese Frau interessiert sich für ihn.
Ja.
Und dann wurde sie ihm irgendwann entzogen. Ich weiß nicht, ob das,
Tyrion wird angedeutet.
Also Tyrion oder ja. Jamie haben das, glaube ich, so eingefädelt und so. Und dieses Kind, Tyrion, erkennt dann irgendwann, dass diese Hure weg, wo ist sie denn hin? Und dann fragt er seinen Vater, wo ist sie hin? Und dann sagt Tyrion nur so, wo immer Huren hingehen. Das ist so der einzige Spruch, der beim Hängen bleibt. Und in der Fantasie des Kindes kann man sich nicht ausmalen, was es zu bedeuten hat. Kann man als Erwachsener ja auch nicht. Wo immer Huren auch hingehen. Und er weiß, dass er diese Frau nie wiedersehen wird, aber weiß nicht, was dieser Spruch bedeutet. Wurde sie umgebracht? Wurde sie einfach verstoßen? Wurde sie einfach wieder woanders hingestellt? Ja. In ein anderes Bordell gebracht?
Aber
und dieser Verlust, der treibt ihn die ganze Zeit an. Und immer zu wissen, dass ein Hure ihm alles gegeben hat, aber dann zu ahnen, dass es nicht Liebe ist, was sie ihm gegeben hat, das ist so ein ganz schlimmer Stich, den er an seinem Herzen hat, den er bis zum Ende nicht mehr ausmerzen konnte.
Ja, es ist die Verlassenheit dieser Figur schon im Alter von wahrscheinlich 12, 13, 14 Jahren und die existenzielle und ihn vollkommen prägende Erfahrung, dass es keine Treue gibt und dass keine Frau bei ihm bleiben wird oder dass auch diese geliebte Frau nicht ehrlich zu ihm war und dass sie ihn verlassen hat und es ihm nicht gesagt hat. Konnte es ihm ja auch nicht sagen, er hatte versucht, sie zurückzuhalten. Und dann ist es natürlich noch etwas anderes. Zunächst hatte er gar keine Vorstellung davon, was eine Hure ist. Fortan sind aber alle Frauen Huren oder es wiederholt sich immer. Der Verrat, der Betrug und das Verlassen wiederholt sich auch durch Sibel Kekilli, die Frau, die er am meisten geliebt hat, von der er dann ja auch wusste, dass sie eine Hure ist und gar kein Hehl daraus gemacht hat. Und er hat gemerkt, sie nutzt ihn auch aus. Und wie schwer fällt es ihm, sie dann umbringen zu müssen. Aber diese faszinierendste Figur, möglicherweise noch faszinierender als Emilia Clarke, als Daenerys, ist am Ende nicht mehr so stark. Daenerys ist auch am Ende noch faszinierend mit dieser ja dann doch mit diesem Shakespeare'schen Tragödienfinale, das mich auch mit der Serie, wenn es überhaupt eines Grundes bedurft hätte, versöhnt zu werden, mich doch zufriedengestellt hat. Also gibt erhebliche Einwände gegen diese 6 letzten Episoden. Wenn man bedenkt, wie fiebrig man in der Mitte der Serie jeden Moment, jede einzelne Episode betrachtet hat und wie man gespannt entgegengefiebert
hat. Weil das Geschichten übers Reisen gewesen sind. Es sind Geschichten übers Reisen gewesen. Es wurden erstaunliche Distanzen über Reisen gezeigt, also allein die Episoden in den Tyrion von Sir, weißt du, dieser Gehilfe von Daenerys, der sie so
Joris.
Jonah. Ne?
Jorah.
Also allein diese Episode, in denen Sir Jorah ihn kidnappt und dann durch die Gegend treibt und so weiter. Es ist ein Film, es sind Serienepisoden, ganze Episoden, die nur über die Reisen von Punkt A nach Punkt B handeln. Das wurde natürlich ab Staffel 7 und 8 so ein bisschen aufgegeben, wo man innerhalb von wenigen Minuten von einem Kontinent zum anderen reisen konnte. Also unser Kollege Daniel Krüger hatte immer gesagt, in den Staffeln 7 und 8 kam ein Westeros so groß vor wie das Saarland. Also wenn Daenerys sich auf den Drachen gesetzt hat, um Jon zu helfen, war sie innerhalb von einer Minute in der Wüste oben in der eisigen Nordwache. Also das ist ein bisschen blöd. Also die Figuren wurden so schnell zueinander geführt und es gab Konstellationen, die man sich so nicht mehr gewünscht hat.
Ja, also das Grundprinzip einer solchen Erzählung ist natürlich die Quest, die mittelalterliche Quest, die Suche und der ständige Ortswechsel. Es kommen ja auch Schiffe dazu, lange, lange Überfahrten zu den Eiseninseln und dergleichen. Man hat aber geografisch überhaupt keine Vorstellung davon. Du hast die vielleicht eher, weil du all die Romane gelesen hast von Martin und vielleicht versucht man, wenn man Romane liest, das alles auch geografisch zu erfassen, weniger bei der Serie, da man ja immer gleich sieht, was etabliert ist. Ob das diese Küste da King's Landing ist oder
Kroatien.
Ja, genau. Und die Schauplätze sind ja, und das ist ja ganz selten, sie sind ja, das Dubrovnik ist dadurch, wenn, war ja vorher schon berühmt, aber jetzt landen ja die Kreuzfahrtschiffe da und Zehntausende von Touristen wollen diese Schauplätze sehen. Nicht, weil es Dubrovnik ist, eine mittelalterliche Stadt, die es in Europa noch gibt, sondern weil es in Game of Thrones vorkommt. Genauso diese schottische oder irische Küste, wo das gedreht wurde. Ne? Also die Szenen, die am Rauen Meer an den Klippen spielen und wo ja übrigens auch der Kaffeebecher dann bei den Dreharbeiten in einer Szene vergessen wurde.
Da konnten sich ja nicht übereinigen, wer den hingestellt hat. Also alle sagen, das war die Spinne Varys, aber in der Szene sind auf jeden Fall zu sehen Emilia Clarke und Jon Snow, also einer von den dreien wird es gewesen sein. Wie fandst du eigentlich den Hund?
Welchen?
Das war also der Schauspieler, der so genannt wurde. Das war dieser Bodyguard.
Wolf, ja,
der verbratene Gesicht,
ja,
der sein Bruder.
Der Entstellte, ja.
Also es war ja, also.
Bluthund.
Bluthund. Also Arya Stark hatte ja ihre Kill-List, ne? Ja. Die und die Namen wollte sie unbedingt sterben sehen. Und am Ende ist es ja der Hund, der ihr sagt: Pass auf, ich weiß, du willst sie auch töten, aber lass es mal meine Sorge sein, das übernehme ich. Und im Grunde genommen geht er ja die Treppe da in diesen zusammenfallenden Palast hoch, aber macht dann ziemlich schnell klar, dass Cersei ihm total egal ist. Sie darf passieren, aber er will seinen Bruder unbedingt umbringen.
Ja.
Wie fandst du denn diese Story-Geschichte?
Ich hatte das schon aus den Augen verloren. Es hat mich in den Trümmern der Stadt nicht mehr so sehr interessiert. Also dem Bluthund wird noch sehr lange gefolgt. Man bangte auch um Arya, die nach dem großen Knall, nach der Explosion durch die Straßen irrt. Sie ist das Beispiel neben dem Bluthund natürlich für die Verwüstung. Also da sieht man, was alles angerichtet ist. Man kann sich nicht mehr vorstellen, dass das in Ordnung kommen könnte, dass sie es überleben könnte.
Das weiß gepulverte Gesicht, das wir seit 9-11 kennen, seit den Bildern. Ne?
Ja.
Die einstürzenden Gebäude.
Genau, das ist ein Bild der Apokalypse und Arya ist die beispielhafte Figur und sie ist ja seit langem symbiotisch verbunden mit dem Bluthund, den sie auch schon, dem sie geschworen hatte, ihn umzubringen. Einmal hat sie es versucht und er überlebt aber. Und das ist eine sozusagen eine Schicksalsgemeinschaft, die bis zum Ende besteht und eine merkwürdig auch perverse Freundschaft oder Verfallenheit der beiden, die aneinander gekettet sind und die dann ja auch zu Kombattanten werden bis zum Schluss. Der Hass auf seinen Bruder, diesen Eisernen, ne, der in der Rüstung ihn am Anfang schon demütigt bei einem Turnier und den er noch viel länger verabscheut, das ist sozusagen eine Privatfehde, der in den Trümmern der Stadt, die in den Trümmern der Stadt noch zu Ende geführt wird. Also das ist etwas, das ihn die ganze Zeit verfolgt hat und das Letzte, was er noch machen will. Und dass er den Bruder noch viel mehr hasst als Cersei, das mag wohl sein. Arya hasst ja Cersei mehr als alle anderen. Ne? Aber sie musste natürlich viele hassen bei den Demütigungen, die ihr widerfahren sind.
Ja, ihre Schwester hat es ja dann ein bisschen besser. Ne? Wie heißt sie dann noch, die Königin des Nordens bleibt?
Ja, ich sehe
Sansa Stark.
Ja, Sansa.
Ja, die natürlich extrem gedemütigt war. Natürlich durch ihre Ehe zu Prinz Joffrey. Einer Figur, die da viel zu schnell aus der Serie verschwunden ist. Ja, es war natürlich immer die Stärke der Serie, dass Figuren abrupt verschwunden sind, aber Prinz Joffrey aber
war auch so grausig,
eine Love-to-Hate-You-Figur, die man sich noch weiter gewünscht hätte. Ja. Ich fand eine der besten Figuren überhaupt in dem gesamten Kosmos. Danach kamen sie ja an den Vergewaltiger.
Ja, es hatte etwas sehr Schmerzliches. Danach ist sie natürlich stärker geworden und hat eine Ruhe gefunden, sozusagen die ruhige Hand, aber auch die Rache im Blick und sie ist nicht mehr zu beeindrucken und auch als Rachegestalt ist sie etwa so stark wie ihre Schwester Arya. Beide treten ja auch in einigen Dialogen zusammen an. Schauspielerinnen waren dann auch befreundet, die so lange gemeinsam gedreht hatten an Game of Thrones. Allerdings spielt sie am Ende auch keine entscheidende Rolle, kann den Thron auch nicht einnehmen und ist dafür auch nicht stark genug. Aber wenn man das so, dieses Figurenkabinett vom geistigen Auge noch einmal erstehen lässt, dann merkt man doch, wie sehr man die Gestalten vermisst. Ne? Man sieht das entstellte Gesicht des Bluthunds und man sieht so Ed Sheeran sogar am Lagerfeuer als Lanza und man sieht die ersten Episoden wieder, wie alles begonnen hat. Und
das ist ein
wie
bisschen der fasziniert war. Star Wars Faktor, Arne. Das ist der Star Wars Faktor, weil du hattest bei Star Wars ja auch Figuren, die erst durch diesen Film groß geworden sind. Oder bei der Herr der Ringe auch, Frodo. Ne? Wie heißt der Schauspieler noch hier? Du weißt, wen ich meine. Dann Gandalf, Ian McKellen und so weiter, Aragorn, Viggo Mortensen. Du hast halt auch die Stärke von unverbrauchten, frischen Gesichtern ist, dass man sie gerne mit diesen ersten Rollen, wo sie einen Durchbruch haben, mit assoziiert. Keiner kannte Kit Harington vorher, Emilia Clarke war unbekannt. Das waren im Grunde genommen alles Schauspieler, die man ausstatten durfte mit den Fantasien, die einem durch diese Rollen geweckt wurde. Ich glaube, dass man ihn deshalb auch vermisst. Ja,
Peter Dinklage hatte man vorher schon einmal gesehen, nämlich in Bruges, Brügge sehen und sterben.
Ja.
Das fiel mir dann ein. Auch in mancher anderen Nebenrolle hatte ich ihn gesehen, aber jetzt hat er die Rolle des Lebens und eine so starke Figur, keine Nebenfigur, sondern eine Hauptrolle. Ich war so skeptisch, als ich die ersten Fotos sah, noch vor der ersten Staffel, die Ankündigung. Naja, das ist irgendwie so eine Mittelalter, so eine Fantasy-Serie. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Und warum wird das so gewaltig angekündigt? Warum hat HBO das produziert? Ich kannte aber George R. Martins Romane gar nicht und dachte, das ist so für eben Herr der Ringe Zuschauer, Leute, die davon fasziniert sind, vom Paralleluniversum, was ich nicht ahnte, wie viele Leute bald fasziniert sein würden von so einem Paralleluniversum und dass ich selbst so sehr davon fasziniert sein
würde. Ich meine, HBO war ja selber überrascht von dem Erfolg, was man ja auch sieht, dass das Budget von Staffel zu Staffel merklich stieg, also es kam ja damals die Meldung rum, dass diese Schlacht, ich glaube in Staffel 2 in der Tyrion, wie ich sagen muss, eine militärische, gerade für mich als Bellizisten auch interessante militärische Meisterleistung der Taktik vollbracht hat, nämlich dieses ganze Meer anzuzünden, um damit die Armee auszuschalten.
Ja.
Das war eine Folge, wo HBO gesagt hat, okay, hier haben wir ein bisschen mehr Geld ausgegeben, ein paar Millionen und so weiter. Das waren Budget-Aspekte, die spätestens ab Staffel 7 keine Rolle mehr gespielt haben. Da wurde alles sehr teuer inszeniert, der Kampf in den weißen Walkern. Aber ich erinnere mich daran, wie HBO als Meldung rausgegeben hat, diese Schlacht mit dem Feldherrn Tyrion, dem Meisterstrategen, die haben uns was kosten lassen und die sieht auch nicht mehr teuer aus. Aber war gut gemacht. Er war einfach ein kluger Feldherr. Ja. Kann man ja anders sagen.
Also es sind wahrscheinlich nicht mal die Schlachtengemälde, die manchmal eindrucksvoll sind. Eine Heeresanordnung kann ich mich erinnern, da wirklich glaubhaft von beiden Seiten angegriffen wird. Auf der einen Seite die Festung und Sansas Lichtkerze im Turm. Also das auch topografisch nicht glaubhaft oder physikalisch. Man sieht sehr, sehr groß die kleine Kerze oben in dem Turm und von der anderen Seite kommt die Armee aus dem Wald gebrochen. Ne? Und das ist eine der gigantischen Schlachtenszenen und auch von oben gefilmt und auch durchaus glaubhaft inszeniert, anders als die weißen Wanderer gegen den Sprengel der Überlebenden, die sich im Fort verschanzt haben in der Festung, wo man denkt, na diese Armen, jetzt kommen aus der Umgegend noch die Bäuerlein und die müssen alle, haben schon nichts mehr zu essen, bekommen eine Schale mit Maisbrei und müssen sich in den Gewölben verziehen. Wie sollen sie das gewinnen?
Du, das ist wenn eigentlich die Drachen Alamo. Kommen, ja, wenn die, ja, genau. Gut, wenn die Drachen kommen, wird es immer blöd. Das ist das einzig Blöde an den militärischen Szenen, dass im Grunde genommen, das hast du bei Herr der Ringe aber auch, eigentlich, wenn du es einfach haben willst, schickst du immer die Drachen los. Du hättest von vornherein den zombifizierten Drachen der weißen Walker nehmen können, um alles niederzublasen, also sprich die ganze Mauer zerschmelzen zu lassen. Das ist natürlich zu einfach, aber letzten Endes, wenn du die stärkste Waffe hast in deiner Armee, solltest du sie permanent nonstop einsetzen, bis das Problem gelöst ist. Aber, und das machen sie halt leider nicht, weil es halt dramaturgisch nicht gepasst hätte zu den langen Folgen. Also du hättest eigentlich nur die Drachen losschicken.
Es ist ja Daenerys mit den Drachen auch nicht immer anwesend. Und die Drachen haben auch Schwächen. Es wird einer abgeschossen von
zu schnell abgeschossen.
Dänischen Schauspieler mit der großen
ein Schuss, ein Treffer.
Ja. Und also ein Drache ist weg, dann sind es nur noch zwei und die machen auch keinen so guten Eindruck und werden auch von den Pfeilen da getroffen. Also die schwächeln sozusagen. Am Ende werden sie wieder als unbesiegbar. Also da ist auch eine gewisse Wankelmütigkeit in der Darstellung. Die Drachen sind nicht unbesiegbar, aber es ist wahr. Nicht an allen Schauplätzen ist Daenerys mit den Drachen anwesend, aber da, wo sie anwesend sind, werden sie als Deus Ex Machina eingesetzt und die können dann alles vernichten oder anders, sie wenden eine Schlacht. Das ist dann das Entscheidende, die entscheidende Waffe, die die anderen nicht haben und das wird ja von Beginn an, als Daenerys aus der glühenden Asche entsteigt und die Drachen schlüpfen und von da an sind sie an ihrer Seite und man weiß, sie hat eine besondere Macht, die die anderen nicht haben. Sie muss mit etwas Unheimlichem im Bunde sein, etwas, das übersinnlich ist und das man nicht bezähmen kann. Am Ende wird sie aber doch getötet wie ein Mensch und da nützen auch keine Drachen.
Mich hat bei den Drachen beeindruckt, dass man denkt, das sind Reptilien, die Instinkten folgen und Befehlen folgen, aber Drogon muss ja irgendwie einen Blick fürs größere Ganze in Game of Thrones gehabt haben, weil am Ende kriegt er natürlich mit, dass Jon Snow Daenerys tötet. Er baut sich dann ja vor Jon auf und als Zuschauer denkt man ja irgendwie konditioniert, na klar, der Drache wird ihn jetzt irgendwie in Schutt und Asche legen, aber nein, stattdessen brüllt er ja quasi den Thron an und lässt den schmelzen, um zu zeigen, dass der eiserne Thron niemandem Glück gebracht hat und dass er schon immer für Tod und Verderben zuständig gewesen ist. Also er hat eine gewisse Art von Weisheit Drogon gehabt, für das große Ganze wie ein Schachspieler zu wissen, wo alles endet.
Ja, sozusagen ein moralischer Drache und dabei ja auch ein defätistischer Drache, ein apokalyptischer Drache, der weiß, dass das Spiel um den Thron vorbei ist, dass es verloren ist, und zwar für alle. Er könnte ja auch denken, jetzt hat sich dieser Jon Snow des Throns ermächtigt, aber der hat ja auch dem Thron entsagt. Und also die höhere Weisheit dieses Drachen zweifle ich an. Dass jetzt, da du sagst, wundert es mich eigentlich, dass er John ungeschoren, man denkt ja für Momente, jetzt wird John ja sofort dem Feuer preisgegeben und der wird ja innerhalb von Sekunden verbrannt sein und vom Erdboden ausgelöscht. Aber das passiert eben nicht. Aber es gehört natürlich zu den Merkwürdigkeiten der Serie, dass es immer auch Wunder gibt und Wenden, die man nicht erwartet. Und dass es immer auch das Okkulte, das Wunderbare und das Seltsame und das Übersinnliche gibt und das Unvermutete. Ne? Also wird selten das getan und erreicht, was man erwartet, und deshalb konnte es so lange in Atem halten. Übrigens gibt es jetzt endlich Blu-ray und DVD. Man kann das alles noch einmal nachvollziehen. Kann man natürlich auch bei Streaming-Diensten. Aber wenn man es noch mal hinstellen will, in der eisernen Thronbox, kann man es jetzt zu Weihnachten
zeigen. Es werden noch einige Geheimnisse denn extra ausgeklärt. Also,
aha, du hast Emilia es schon
Clark,
gesehen.
Ja, also Emilia Clarke verrät, was Drogon mit ihrer Leiche macht, nämlich nichts. Also schleppt sie einfach in seiner Kralle noch davon, um halt sicherzustellen, dass ihr zumindest ihrem Leichnam nichts geschieht. Mhm. Naja, wir haben auf jeden Fall beide gerne diese achte und letzte Staffel trotz ihrer Schwächen gesehen, kann man sagen.
Na, ich schaue jetzt noch alle extra, das sind bestimmt 8 Stunden.
Ja. Und genau, also wir können eigentlich empfehlen, ruhig nochmal einen Blick hineinzuwerfen, zumindest in die Episoden oder Handlungsstränge, die ja besonders interessiert haben, oder in die Interviews. Ja, Arne, ich würde sagen, dann sind wir soweit, oder?
Ja, wir kommen noch einmal zurück vor Weihnachten mit Star Wars.
Ja, Arne, da kommst
du
nicht drum
rum. Das ist deine Sache, aber ja, ich werde Star Wars auch sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also der Abschluss der dritten Star Wars Trilogie findet jetzt statt. Der Film läuft Mitte Dezember an. Wir bringen pünktlich die Sendung. Und dann haben wir es dieses Jahr auch schon geschafft. Also, bis zum nächsten Mal.
So sieht's aus. Bis zu Star Wars.